Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Guten Tag, Frau Münkler.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie haben uns ein Buch mitgebracht und wir werden darüber sprechen in dieser Mittagsstunde. Aber bevor wir das dann später tun, erstmal so diese generelle Frage. Lesen Sie viel? Kommen Sie viel zum Lesen jetzt in diesen Zeiten?
Also ich komme nie so viel zum Lesen, wie ich gerne würde. Aber im Grunde genommen ist das natürlich jetzt schon die Zeit zum Lesen. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt liest, denn es wird einem ja vieles nicht möglich jetzt, was man gerne machen würde, also Leute treffen, sich austauschen. Und Lesen ist ja das Eintreten, vor allen Dingen, wenn man Romane liest, das Eintreten in eine andere Welt, das Beschäftigen mit dem, was in anderen Köpfen vorgeht. Das teilnehmende Beobachten im Grunde genommen, wie die Ethnologie das mal genannt hat, in Bezug auf ganz andere Situationen. Und deswegen ist Lesen jetzt, glaube ich, enorm wichtig und auch befreiend.
Und man kann es ja teilen. Also man kann ja durchaus auch über dann digitale Medien oder auch gute alte Telefon sich austauschen über ein Buch, das man gemeinsam liest.
Ja, das kann man. Ja, also und auch dafür ist die Literatur wieder enorm gut geeignet.
Das ist, wie gesagt, später Thema. Das Buch, das Sie uns mitgebracht haben, gleich als erstes wollen wir aber nach Brüssel schauen, denn die EU-Kommission treibt die Vorbereitungen voran für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit Großbritanniens, also für den No-Deal-Brexit. Nicht leicht ist es derzeit in Brüssel für die Staats- und Regierungschefs, sich zu einigen. Da steht also der No-Deal-Brexit im Raum und es sollen Notstandsgesetze vorgelegt werden von der EU-Kommission von Ursula von der Leyen. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten, hier zu Gast im Studio in dieser Mittagsstunde, Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Und Frau Münkler, lassen Sie uns erst noch mal über diese grundsätzliche Frage sprechen. Die Regierungschefs müssen sich ja einigen in dieser Frage auch, ob Ungarn und Polen ihre Blockadehaltung in Sachen EU-Haushalt aufgeben werden. Diese Blockadehaltung hatten sie eingenommen, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass die Auszahlung der Gelder des EU-Haushalts, dass die Corona-Hilfen damit verknüpft werden soll, dass alle Länder in der EU den rechtsstaatlichen Prinzipien treu bleiben. Viktor Orban war jetzt inzwischen in Polen in dieser Woche und Polens Vize-Regierungschef Jarosław Gowin hat gesagt, es gab eine Absprache zwischen Warschau, Berlin, Budapest und man ist sozusagen in einem guten Gespräch. Was denken Sie, wird sich dieser Konflikt beilegen lassen?
Er wird sich sicher nicht vollständig beilegen lassen. Das halte ich für ausgeschlossen, weil Polen und Ungarn sich so weit von rechtsstaatlichen Prinzipien entfernt haben, dass der Rechtsstaatsmechanismus ja dafür eingerichtet worden ist und auch greifen muss. Das heißt, ein Kompromiss kann niemals so sein, dass man ihn quasi aushebelt. Von daher wird das schwierig sein. Ich glaube, es ist trotzdem richtig, mit den beiden zu sprechen, denn die Gesamtverträge der EU, wie sie seit Maastricht 1992 abgeschlossen worden sind, erlauben es einfach nicht tatsächlich mit sozusagen scharfen Mitteln zu agieren. Und man muss eigentlich immer nachjustieren und lavieren. Das ist das, was jetzt auch passiert.
Mhm. Katharina Barley von der SPD, die ja Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist, die hat gesagt, das tiefere Problem liegt eigentlich in der Art und Weise, wie auch die Kommission mit Orban und mit Polen umgegangen ist, also mit Ungarn und mit Polen. Die Kommission habe zu lange Brücken gebaut, sagt sie. Insbesondere übt sie Kritik an der Kommissionspräsidentin Ursula von der
Als sie ihr Amt übernommen hat, hat sie sehr betont, dass man Brücken bauen muss, dass man Dialog führen muss. Das ist auch alles richtig. Nur man darf ja nicht so tun, als wäre das vorher nicht geschehen. Also mit der Regierung Orban ist über 10 Jahre Dialog geführt worden. Man darf ja nicht vergessen, gerade die konservative Parteienfamilie hat Orban geradezu hofiert. Also bei der CSU war er jedes Jahr Ehrengast auf deren Veranstaltungen, auf deren Parteitagen und Klausurtagen. Und mit ihm ist wirklich lange, lange versucht worden, eine Lösung zu finden und ihn zum Einhalten der europäischen Werte zu bewegen. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, also hätte man schon viel früher Tacheles reden müssen?
Naja, man braucht ja eine Grundlage, um Tacheles zu reden. Und das ist das Leitproblem. Es gibt gar keine Grundlage und die hat auch niemand anderer gehabt als Frau von der Leyen. Ich finde es nicht in Ordnung, ihr das jetzt quasi in die Schuhe zu schieben. Das Grundproblem ist, dass in den europäischen Verträgen niemals etwas vorgesehen worden ist, ein Mechanismus, der so etwas faktisch tatsächlich begrenzen kann, der es ermöglicht, unter Umständen zu sagen, wenn bestimmte Mitglieder bestimmten Rechtsstaatsprinzipien nicht folgen, dann muss man sie ausschließen können. Es gibt keine solchen Grundlagen. Und das heißt, es muss permanent nachlaviert werden. Wenn man keine Mechanismen hat, dann muss man das kommunikativ lösen. Wenn man es kommunikativ lösen muss mit Leuten, die eigentlich nicht bereit sind, sich auf solche Lösungen einzulassen, und man hat dann kein anderes Mittel, dann hat man einfach ein ernstzunehmendes Problem und es bringt relativ wenig. Auch wenn richtig ist, wenn Frau Barley sagt, dass die CSU lange Zeit Herrn Orban gerne zu ihren Parteitagen eingeladen hat, das hätte man nicht machen müssen. Aber das ändert nichts an dem Sachproblem.
Ich meine, es gibt natürlich den Artikel 7 und es gibt dieses Ausschlussverfahren. Also es gibt schon eine Handhabe, die ist ja auch angewandt worden.
Naja, es gibt kein richtiges Ausschlussverfahren. Man kann nicht Länder ausschließen, weil sie Dinge tun, die einem, die man
ausschließen nicht,
nicht,
aber das Geld sozusagen daran
knüpfen. Genau, man kann die Gelder daran knüpfen. Das ist jetzt der Versuch, der gemacht worden ist. Das steht wahrscheinlich juristisch nicht auf ganz sicherem Grund. Und insoweit ist der Kompromiss, den man jetzt ja offenbar gefunden hat, nämlich zu sagen, man lässt diesen Vertrag nochmal vom Europäischen Gerichtshof prüfen, ist eigentlich nichts anderes als das, was ohnehin passiert wäre. Weil zweifellos Polen und Ungarn, und das ist nun mal ihr gutes Recht, in einem Rechtsstaat den Europäischen Gerichtshof anrufen können.
Genau, das wollen sie tun. Und es scheint eben dieser Kompromiss in sich. Die Richtlinie soll dann erst zur Anwendung kommen, wenn der EuGH sie überprüft hat. Also erstmal nicht, sondern erst nach der Parlamentswahl in Ungarn nach 2022. Das könnte natürlich im Sinne von Viktor Orban sein.
Ja, das bedient in gewisser Weise sicherlich sein Interesse. Es ändert aber an den Fakten, wie sie da sind, nichts. Also was ich problematischer finde, ist eigentlich die Einschränkung dieses Rechtsstaatsprinzips auf den Haushalt. Rechtlich ist die ohnehin gegeben. Aber de facto hat man es jetzt die ganze Zeit anders kommuniziert. Man nimmt jetzt quasi an der Kommunikation, die man gemacht hat, etwas zurück. Das ist politisch problematisch. Rechtlich ist es auch hier so, dass es nichts wirklich ändert.
Jetzt ist es so, dass die Deutschen die Ratspräsidentschaft innehaben. Und es wird natürlich jetzt auch gesagt, dieser Gipfel ist für Angela Merkel und für Deutschland die Chance, vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nochmal wichtige Projekte abzuschließen und nochmal zu sagen, okay, die Bilanz dieser Ratspräsidentschaft wird am Ende eine positive sein. Stehen die jetzt die Deutschen hier unter besonderem Druck?
Ja, das tun sie ganz sicher. Deutschland auch als der größte Nettozahler steht sowieso unter Druck. Und das Druckmittel, das man hätte, das aber auch ein hochproblematisches ist, wäre ja zu sagen, wir zahlen nicht ein, wenn das Rechtsstaatsprinzip nicht eingehalten wird und wenn es nicht genauso durchgesetzt wird, wie es gedacht ist. Aber das wäre ein ungeheuer scharfes Schwert. Es würde auch alle anderen enorm treffen, die Solidarität überstrapazieren in der EU. Also im Grunde genommen steckt man eigentlich permanent in einem Dilemma.
Ja. Und man steckt auch in dem Dilemma, dass man eigentlich ja über ganz andere Themen auch noch reden wollte. Es geht nämlich um Klimaschutz und bis 2030 sollen die klimaschädlichen Emissionen auf 55% reduziert werden im Vergleich zu 1990. Das war eigentlich auch das, worauf man sich einigen wollte, vielleicht ja auch noch einigen kann. Und es geht eben auch um den Brexit. Die Frage, steht jetzt wirklich der No-Deal-Brexit an und was muss dann passieren? Darüber sprechen wir gleich. Marina Münkler ist hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Wir gucken auf die Themen des Tages. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden und jetzt auch zugeschaltet aus Brüssel, mein Kollege Peter Kapern. Denn wir wollen noch mal weiter über den Gipfel in Brüssel sprechen. Die EU-Kommission treibt die Vorbereitungen voran für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit Großbritannien. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute auf Twitter Notfallgesetze für den Fall veröffentlicht, dass es eben am 1. Januar kein Handelsabkommen geben wird mit Großbritannien. Herr Kapern, was beinhalten genau diese Notfallgesetze?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Europäische Union ja vor allem eine Gemeinschaft gemeinsamer Regeln, gemeinsamer Verfahren und von Verabredungen ist. Und da gibt es zum Beispiel Regeln, die festschreiben, wann welche Fluglinie von welchem Land durch den europäischen Luftraum fliegen darf, wann sie dort Zwischenlandung machen darf, wenn sie aus einem Drittstaat kommt, auf dem Weg in das Heimatland. Da gibt es Regelungen, die die Qualität von Flugzeugersatzteilen festlegen. Da gibt es Regelungen, die vorschreiben, beschreiben, welche Ausbildung ein Busfahrer haben muss, damit er Personen transportieren darf. Und all diese Regeln, die werden null und nichtig, wenn am 1. Januar um 0 Uhr es keinen Partnerschaftsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt. Und das würde bedeuten, dass der Luftverkehr zusammenbrechen würde, dass der Straßenverkehr, der Güterverkehr zusammenbrechen würde, dass es keinerlei Abmachungen mehr darüber gibt, wie Fischer unter welchen Bedingungen in den Gewässern der anderen Seite jeweils fischen darf. Und damit dieser völlig rechtlose Zustand nicht eintritt, hat die EU-Kommission heute ihre Notfallgesetze veröffentlicht, die genau für eine Übergangszeit diese Sachen regeln sollen. Also für 6 Monate steht da drin, dass die bisher geltenden Regelungen auch weiter gelten sollen für den Luftverkehr, für Flugzeugersatzteile, für den Güterverkehr, für den Personenverkehr. Wenn die Briten dasselbe machen, ebenfalls für 6 Monate die alten Regelungen weiter gelten lassen und die Regelungen für die Fischerei sollen sogar für 1 Jahr gelten, das würde den beiden Seiten nach einem Scheitern der jetzigen Gespräche die Möglichkeit verschaffen, im nächsten Jahr doch noch mal zu schauen, dass man da zu Verabredungen kommt.
Hat man denn die Hoffnung auf den Brexit-Deal komplett aufgegeben?
Also ich würde mal sagen, nach dem gestrigen Besuch von Boris Johnson hier in Brüssel sind die Hoffnungen nicht größer geworden, auch wenn beide Seiten beteuern, sie wollen nach wie vor ein Abkommen erreichen. Es haben viele Mitgliedstaaten darauf gedrängt, dass die Europäische Union diese Notfallgesetze jetzt veröffentlicht, damit man sich auch wirklich darauf einstellen kann, damit man sehen kann, was da drin steht. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es ist eine Vorbereitung einerseits auf diesen No-Deal Brexit, auf einen vertragslosen Zustand mit dem Vereinigten Königreich. Es ist aber auch nochmal ein Signal nach London, das da lautet, eigentlich wollen wir ein Abkommen, aber wenn es nicht dazu kommt, dann sind wir auch vorbereitet.
Frau Münkler.
Das kommt recht spät, muss man sagen. Ich meine jetzt sozusagen 3 Wochen vor dem Jahresende über Notfallgesetze nachzudenken bzw. die zu veröffentlichen, ist sehr, sehr spät. Das hätte man deutlich früher machen müssen.
Also das ist in der Tat so. Die Gesetze sind seit langem vorbereitet gewesen. Die haben in der Schublade gelegen. Aber man wollte eben von Seiten der Kommission das Signal vermeiden, dass sie offenbar jetzt auch wieder mit rüberkommt. Denn sonst würde sich ja Ihre Frage, Frau Schäfer, nicht erklären, ob die Hoffnung gestorben ist auf ein Abkommen. Das wollte die Europäische Union vermeiden. Dass sie das Signal aussendet, wir glauben nicht mehr an einen Vertrag. Aber jetzt ist die Zeit so knapp, dass sich das nicht mehr vermeiden lässt.
Ja, da muss also viel geredet werden. Um 13 Uhr soll der Gipfel beginnen. Und Marina Münkler und ich, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja natürlich auch darum geht, ob man Polen und Ungarn wieder ins Boot holen kann und dann die Gelder ausgezahlt werden können. Wir hatten gesprochen über das sogenannte Artikel 7-Verfahren, Herr Kapern. Wie genau wird denn bisher schon dafür gesorgt, dass Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird in den Staaten?
Naja, es gibt viele verschiedene Instrumente, die EU-Kommission dazu handhabt. Sie kann ein Vertragsverletzungsverfahren starten, wenn es da Rechtsstaatsverstöße oder überhaupt Verstöße gegen EU-Recht gibt. Sie kann zum Europäischen Gerichtshof gehen. Sie kann darauf setzen, dass der Europäische Gerichtshof irgendwann Geldstrafen verhängt. Und es ist auch dieses Artikel 7-Verfahren gestartet worden, das ja mal bezeichnet worden ist von einem früheren Kommissionspräsidenten als die nukleare Lösung. Da geht es darum, Ländern, die schwere Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit begehen, denen das Stimmrecht zu entziehen. Das ist quasi der politische Ausschluss aus der Gemeinschaft der europäischen Länder. Einen wirklichen Ausschluss kann es nicht geben. Das sehen die Verträge nicht vor. Aber all diese Waffen haben sich als stumpf erwiesen. Und deswegen ist man jetzt auf diesen Rechtsstaatsmechanismus gekommen, der zumindest im Bereich der Haushaltsführung, also immer dann, wenn Geld von Brüssel in die Mitgliedstaaten geht, dafür sorgen soll, dass dort rechtsstaatliche Verhältnisse herrschen, damit man Fällen von Korruption beispielsweise nachgehen kann, unter Einsatz von unabhängigen Gerichten. Wenn das nicht gewährt ist, kann Geld gesperrt werden, so dieser neue Rechtsstaatsmechanismus. Das Artikel 7-Verfahren hat den großen Nachteil, dass dafür Einstimmigkeit im Rat herrschen muss. Das heißt, alle bis auf den betroffenen Staat müssen dem Artikel 7-Verfahren zustimmen. Und Polen und Ungarn, die haben sich gegenseitig Rückendeckung gegeben. Die haben gesagt, wir werden diese Einstimmigkeit für das jeweils andere Land oder gegen das jeweils andere Land einfach verhindern durch unser Veto. Und deswegen musste man sich ein neues Instrument ausdenken und das ist dieser Rechtsstaatsmechanismus.
Ja, und das ist das entscheidende Problem. Es gibt eigentlich nur Schwerter, die ab und an mal in die Luft gehalten werden, die aber im Grunde genommen stumpf sind. Und weil das so ist, versucht man eigentlich permanent nachzusteuern. Und ich glaube, der Grund dafür liegt in den europäischen Verträgen seit 1992, dass man sich nie Gedanken darüber gemacht hat, was eigentlich für den Ernstfall als Möglichkeit offen sein müsste, denn tatsächlich nämlich den Ausschluss eines EU-Landes.
Das müsste einfach möglich sein, Herr Kapern. Sehen Sie das auch so?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Einerseits würde eine so enge Gemeinschaft, wie es die Europäische Union ist, so etwas erfordern. Andererseits darf man ja nicht vergessen, dass die Europäische Union ja auch immer noch so etwas ist wie ein Friedensprojekt, das diesen Kontinent einen soll. Und da jemand einer Nation den Stuhl vor die Tür zu setzen, weil die jeweilige Regierung möglicherweise nicht nach den europäischen Regeln spielt, das ist eine schwierige Entscheidung. Man darf nicht vergessen, die Mehrheit der Polen, die Mehrheit der Ungarn ist dafür, dass ihr Land sich rechtskonform in der Europäischen Union aufhält. Die wollen ihre Länder in der Europäischen Union sehen. Und wenn man jetzt diese Nationen rauswerfen würde, dann wären die Bevölkerung wäre bestraft und Viktor Orban würde das möglicherweise verschmerzen.
Peter Kapern, vielen Dank nach Brüssel und viel Durchhaltevermögen, wenn Sie jetzt den Gipfel beobachten. Und Marina Münkler bleibt noch hier bei mir im Studio. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Es sind mehr als 20.000 Menschen, die in Deutschland an dem Coronavirus schon bereits gestorben sind. Die Zahl der Neuinfektionen hat auch einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 23.679 Neuinfektionen gemeldet seit gestern. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat den Bayern gesagt, bleibt zu Hause. Er will ja verschärfte Maßnahmen verordnen. Und bei Markus Lanz im ZDF hat er gesagt, es empört ihn ganz persönlich, wenn das einfach so hingenommen wird, dass so viele Menschen sterben.
Meine Eltern sind beide sehr früh verstorben. Ich hätte alles gegeben, länger Zeit mit ihnen zu verbringen. Und wenn dann manche Menschen sagen, na ja, wenn jemand mit 80 stirbt, sei das nicht so schlimm, dann finde ich, trifft es den ethischen Grundnerv unserer Gesellschaft.
Da wird er also recht persönlich. Marina Münkler, mein Gast heute hier. Und Frau Münkler, Angela Merkel ist ja gestern im Bundestag auch persönlich geworden. Sie hat so als Mensch gesprochen, aus dem Herz heraus, so hat sie es auch formuliert. Finden Sie das bemerkenswert, dass diese Politiker jetzt persönlichere Töne anschlagen?
Naja, es markiert eine gewisse Hilflosigkeit, wenn man es nicht schafft, Regeln rechtzeitig durchzusetzen. Dass man dann auf eine sehr personalisierende, auf eine moralische Kommunikation spricht, also so wie Herr Söder das gestern Abend gemacht hat, auch die Kanzlerin im Bundestag. Das markiert eine gewisse Hilflosigkeit, wenn man die Entscheidungen nicht herbeiführen kann, die man für richtig hält. Es ist aber auch sinnvoll, denn im Grunde genommen kann man sagen, das, was in dieser Medienwelt eigentlich zählt, ist emotionalisierte Kommunikation. Und wer überhaupt nicht emotional kommuniziert, hat eigentlich keine Chance mehr mittlerweile, sich durchzusetzen.
Ist das also eine Kritik, die Sie formulieren?
Es ist nicht eine Kritik an den Politikern, es ist eine Kritik an der Situation, in der wir uns befinden, in der eigentlich Argumente, wenn sie nicht getragen werden von einer bestimmten Art von Emotionalisierung, kaum noch Möglichkeiten haben, sich durchzusetzen.
Aber man könnte ja auch argumentieren, dass es ja durchaus Maßnahmen gab und wenn alle die Maßnahmen eingehalten hätten, wäre es vielleicht gelungen, mithilfe dieser Maßnahmen schon die Zahlen entscheidender zu senken.
Das glaube ich nicht, denn dazu waren die Maßnahmen nicht entschieden genug. Also wenn richtig ist, dass Aerosole, und das ist mittlerweile doch relativ gut nachgewiesen, wenn richtig ist, dass Aerosole das Problem sind, dann kann man nicht nur die Restaurants schließen, dann muss man auch die Schulen schließen. Das ist gar keine Frage. Wenn richtig ist, dass bestimmte Abstände eingehalten werden müssen, dann muss man einen großen Teil der Geschäfte schließen, weil man es sonst nicht hinbekommt. Es hat sich über den Sommer eigentlich so durchgesetzt, wenn man ein klein bisschen sich Mühe gibt, dann reicht es. Und es stimmt einfach nicht.
Ja, das stimmt wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber gerade was die Schulen betrifft, sagt die Kultusministerkonferenz, wir wissen, dass die Schulen nicht die Infektionstreiber sind.
Ja, das stimmt ja nicht. Das wissen sie ja gar nicht. Also was man, weil man einen großen Teil der tatsächlichen Ansteckungen gar nicht nachvollziehen kann, weiß man auch nicht mehr, in welchen Räumen sie entstehen. Was man aber weiß, ist, dass es eine ganze Reihe von Klassen und Schulen gibt, die in Quarantäne sind, weil man dort Fälle hat. Und also die Logik lehrt einen doch einfach, wenn es wahr ist, dass wenn sich mehrere Personen über längere Zeit in einem Raum aufhalten, dann kann man es nicht so machen, dass man eine Situation, und die Schule ist keine andere Situation, permanent laufen lässt, in der genau das der Fall ist.
Gut, es wird ja gelüftet, die Schüler tragen Masken, es wird ja viel getan. Aber natürlich, das, was Sie sagen, wird unterstützt natürlich auch vielen, und es wird ja der viel, viel härtere Lockdown gefordert. Vielleicht brauchen wir den bundesweiten Lockdown schon vor Weihnachten. Die Leopoldina hatte ihn ab den Weihnachtsfeiertagen bis zum 10. Januar gefordert. Ja, was denken Sie? Es wird ja gesagt, vielleicht gibt es am Wochenende eine weitere Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, wo das tatsächlich auch noch vor Weihnachten dann entschieden wird, dass der Lockdown härter werden soll.
Er müsste unbedingt vor Weihnachten kommen, denn man wird es nicht durchsetzen können, dass Leute bereit sind, an Weihnachten überhaupt niemanden zu treffen. Und um das zu ermöglichen, muss man vorher die Zahlen gesenkt haben.
Wir hören mal Heike Werner von den Linken in Thüringen.
Wir erleben momentan, dass viele Menschen gar nicht persönlich betroffen sind und eigentlich alles nutzen, um die Regeln so auszulegen, dass man sich möglichst oft treffen kann und also noch nicht angekommen ist, dass die Situation tatsächlich besorgniserregend ist. Und so ein bundesweiter Lockdown würde diesen psychologischen Effekt viel mehr verstärken als das, was wir über Appelle und so weiter leisten können.
Heike Werner, also Gesundheitsministerin in Thüringen, ihr würden Sie zustimmen?
Naja, es geht nicht nur um den psychologischen Effekt, es geht tatsächlich um den epidemiologischen Effekt. Und der epidemiologische Effekt, die Zahlen zu senken, kann nur bei einer massiven Einschränkung der Kontakte erreicht werden.
Hier im Studio, um die Themen des Tages mit mir zu besprechen, ist Marina Münkler von der TU Dresden, Literaturwissenschaftlerin. Selten sind Sie ohne ein Buch sozusagen anzutreffen. Und Sie haben uns auch heute hier eins mitgebracht von Severina Smagleska. Und sie beschreibt ihre Erlebnisse als politische Gefangene im Frauenlager von Auschwitz-Birkenau. Das Buch heißt Die Frauen von Birkenau. Frau Münkler, warum ist das ein Buch, das wir lesen sollten?
Weil dieses Buch in einer ungeheuren Detailtiefe und Präzision beschreibt, unter welch grauenerregenden Umständen die Frauen dort gequält, malträtiert, unter den furchtbarsten Bedingungen nur mühsam am Leben gehalten worden sind und schwerste Arbeiten verrichten mussten. Und vieles davon weiß man so im Detail nicht. Und was das Fatale ist, sie hat dieses Buch 1945 nach der Befreiung von Auschwitz innerhalb von 6 Monaten niedergeschrieben, sofort, also weil sie Angst hatte, sie würde vergessen, was sie da erlebt hat. Und dieses Buch ist in Polen berühmt, es ist in 10 Sprachen übersetzt worden, aber nicht ins Deutsche, obwohl Smagleska 1946 bei den Nürnberger Prozessen ausgesagt hat, als eine von 2 Zeuginnen. Und sie hat dieses Buch geschrieben und es bedurfte eines Stifters, nämlich Christian Ludwigs, damit dieses Buch jetzt in diesem Jahr ins Deutsche übersetzt worden ist und dann erscheinen konnte. Eigentlich heißt das Buch im Original, wenn man das wörtlich übersetzt, Rauch über Birkenau. Aber es gibt ein Buch einer italienischen Autorin, das 1977 ins Deutsche übersetzt worden ist. Deswegen konnte man diesen Titel nicht mehr nehmen. Deswegen heißt es Die Frauen von Birkenau. Das ist auch nicht unpräzise, denn es beschreibt eben dieses Frauenlager. Aber wir denken ja immer, wir wüssten schon alles über den Nationalsozialismus, wir wüssten schon alles über die Shoah. Aber die Detailtiefe, in der Smagleska das beschreibt, die kennen wir eben nicht. Das Buch ist zutiefst erschütternd und es ist eben auch erschütternd, dass dieses Buch erst 2020 ins Deutsche übersetzt worden ist. Und man muss sich wirklich fragen, wie kann das eigentlich sein?
Hat sie aus ihrer eigenen Perspektive erzählt? Verwendet sie das Ich? Also ist es eine Ich-Perspektive?
Nein, sie erzählt sehr distanziert. Also sie erzählt, was dort passiert, das erzählt sie alles sehr distanziert. Sie erzählt auch ganz unemotional. Sie hat sich, glaube ich, auch vorgenommen, Fakten zu berichten, genau zu erzählen, wie das ist. Man sieht oft, dass es ihr Blick ist, den sie da mitteilt, aber sie teilt es nicht in einer Ich-Perspektive mit. Sie erzählt auch nicht ihre eigene Leidensgeschichte. Sie dokumentiert.
Und wenn ich das aber richtig verstehe, ist es eigentlich kein trauriges Buch, denn es erzählt auch davon, wie die Frauen sich gegenseitig ermutigen und wie sie ihre Würde wahren.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also sie erzählt schon vom Kampf um Würde. Sie erzählt auch davon, dass es welche gibt, die anderen helfen. Sie erzählt aber auch davon, wie diese totale Vereinsamung, die man unter einem solchen System erlebt, wie jede Einzelne auch für sich versucht zu überleben. Also ich würde nicht sagen, sie erzählt die Geschichte einer großen Frauensolidarität. Es gibt Systeme, die machen es unmöglich, noch solche wirklich große Solidarität. Es sind kleine Gesten der Hilfe, die es ab und an mal gibt. Mhm. Aber was sie sehr genau beschreibt, ist, dass Frauen, die so ausgeplündert, in die Kälte gestoßen, erniedrigt, fast am Rande des Hungertodes stehend gelassen werden, dass die eigentlich nur noch so wenig für sich selbst und für jede andere leisten können.
Mhm. Was sind das für Frauen, die sie beschreibt? Oder wie können wir ein Beispiel hören? Also jetzt nicht gelesen, aber sozusagen, wo sie sagen, diese Frau hat sie so beschrieben und da wird Folgendes deutlich.
Sie beschreibt nicht einzelne Personen ganz ausführlich. Was sie tut, ist, sie wirft einen Blick zum Beispiel auf eine Situation, wenn Frauen krank sind. Wenn sie nicht mehr hinaus marschieren können mit den anderen aus dem Lager, um beispielsweise Schienen zu verlegen und die mit ihren blanken Händen zu schleppen. Welche Angst die haben, krank zu sein. Weil krank zu sein heißt, zu einem SS-Arzt zu müssen und dann wahrscheinlich gleich ermordet zu werden. Wie jede Einzelne um jeden Tag kämpft. Und sie beschreibt, wie die Kranken dann aussieht. Sie beschreibt aufgeschwollene Leiber, aufgeschwollene Gesichter und die furchtbare Angst, die da drin ist vor dem Sterben. Was sie auch beschreibt, ist, wie trotzdem der Wunsch, obwohl dieses Leben so grauenerregend ist, dass man denkt, man würde lieber sterben, als das auszuhalten, wie der Wunsch zu leben da ist. Und sie gehört ja nun eben zu den Überlebenden. Und das dokumentiert sie, dass der Wunsch zu leben nicht vollständig ausgelöscht wird bei sehr vielen. Und dass es eben diese kleinen Gesten gibt. Aber sie beschreibt jetzt keine einzelne Person genau. Das lässt das Lager auch nicht zu. Frauen werden ja teilweise so schnell umgebracht, nachdem sie bis zur vollständigen Erschöpfung arbeiten mussten, dass es gar nicht möglich ist, die Geschichte von einer Person zu erzählen.
Also ja, ein trauriges und ein sehr wichtiges Buch. Und Sie empfehlen es uns
ja.
In dieser Zeit.
Ja.
Severina Smaglewska, also das Buch heißt Die Frauen von Birkenau, erschienen im Schöffling Verlag, vorgestellt von Marina Münkler hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen jetzt mal über Weihnachten und das Einkaufen, das Konsumieren an Weihnachten sprechen. Der Ökonom und Philosoph Philipp Kofce hat sich nämlich Gedanken über sinnloses Einkaufen gemacht.
Bleibt zu fragen, warum wir immer wieder ohne Sinn und Verstand auf Shoppingtour gehen. Ich vermute, erstens, weil wir es einfach nicht lassen können, etwas zu kaufen, selbst dann, wenn wir eigentlich nichts mehr benötigen. Zweitens, weil es uns schwerfällt, anderen etwas zu schenken, ohne ihnen dafür etwas zu kaufen. Drittens, weil wir nicht nur so tun, als ob Geld verdienen, sondern auch, als ob Geld ausgeben an sich bereits eine Tugend wäre.
Philipp Kofce, also so im politischen Feuilleton hier in Deutschlandfunk Kultur. Frau Münkler, wenn Sie das hören, beschreibt er es, wie es wirklich ist?
Naja, natürlich gibt es jede Menge überflüssigen Konsum und schon Thorsten Veblen hat diese sehr schöne Idee gehabt, dass es Conspicuous Consumption gäbe, also Statuskonsum, dass man nur konsumiert, damit man demonstriert, dass man konsumieren kann und dass man teure Sachen konsumieren kann. Andererseits muss ich sagen, die Kritik des Konsums ist natürlich so alt wie der Konsum selbst und an Weihnachten ist er, finde ich, schon auch sehr wohlfeil, weil auch die Kritik an Weihnachtsgeschenk so alt ist wie Weihnachten selbst.
Mhm. Also würden Sie sagen, man kann auch ohne Weihnachtsgeschenk, ohne gekauftes Weihnachtsgeschenk gut auskommen?
Ja, natürlich kann man ohne Weihnachtsgeschenk sehr gut auskommen.
Und ja, aber man schenkt doch auch gerne, ne?
Ja, man schenkt auch gerne und das finde ich, das sollte man auch nicht klein machen. Also natürlich gibt es viele überflüssige und blöde Geschenke. Also jeder weiß auch, dass es an Weihnachten Probleme gibt, weil Menschen über ihre Geschenke enttäuscht sind. Hat schon wieder irgendwie jemandem ein paar Socken geschenkt, dem schon die allerersten vor 20 Jahren nicht gefallen haben, etc. pp. Also da gibt es ja viel. Es geht ja aber häufig, und da gibt es eine Verselbstständigung dessen, was man eigentlich mit einem Konsumgegenstand ausdrücken kann. Es geht ja häufig nur um die Geste des Schenkens. Und diese Geste des Schenkens, um die muss man sich Gedanken machen, ob diese Geste des Schenkens anders sein könnte, als dadurch, dass man einen Gegenstand weitergibt. Mhm. Das ist ja das, worauf Herr Kofce sich auch bezieht. Aber ich finde, also die von ihm gewählte Semantik des Bullshit-Konsums oder des Bullshit-Shoppings, die finde ich zu schlicht, als dass man tatsächlich adressieren könnte, was das eigentliche Problem darin ist.
Er geht ja noch ein Stück weiter und er sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Bullshit-Shopping und Bullshit-Jobs, also zwischen sinnlosem Konsum und sinnlosen Jobs. Er sagt, Leute arbeiten in sinnlosen Jobs, um konsumieren zu können. Wenn aber mehr Leute sinnvoll arbeiten könnten und würden, dann würde sich vielleicht was ändern und dann kommt er mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Wer sinnvoll jobbt, der muss nicht länger sinnlos shoppen. Es gibt keinen Grund mehr, Sinndefizite der Arbeit mittels Hyperkonsum zu verdrängen. In diesem Sinne gilt, Bullshit-Jobs und Bullshit-Shopping sind keine getrennten Phänomene. Im Gegenteil, sie bilden einen Teufelskreis, der schleunigst zu durchbrechen ist.
Und der wäre zu durchbrechen, sagt er, durch das bedingungslose Grundeinkommen. Denn dann, wenn wir das hätten, wären wir weniger geneigt, sinnlos einzukaufen, weil wir sozusagen, ja, im Sinn leben und eben sozusagen nicht mehr etwas beweisen müssten, dass wir mit unserem Geld etwas einkaufen müssen, um da Sinn zu stiften.
Naja, das ist die Logik einer hochgradig individualistischen Position, die davon ausgeht, dass Menschen, wenn sie nicht unter dem Druck stünden zu arbeiten, dass sie dann nur sinnvolle Dinge tun würden. Ich würde sagen, da gibt es ziemlich viele Gegenbelege dafür. Es gibt Menschen, die vielleicht nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, aber die anderweitig sozusagen hinreichend Subsistenzmöglichkeiten haben, dass sie nicht arbeiten müssen. Und was machen die? Die spielen den ganzen Tag Computerspiele unter Umständen. Das gilt nicht für alle. Aber es ist einfach so, dass man nicht unterstellen kann, dass jemand, der nicht etwas, was von Gräber als sinnlose Arbeit definiert wird, dass der dann sinnvolle Dinge tut. Das ist ja eine einfache Vorstellung eines einfachen Kippphänomens. Wenn ich nicht sinnlos gezwungen bin zu tun, dann kann ich etwas Sinnvolles tun. Aber in diesem Ich kann steckt natürlich nicht Ich werde drin. Und das macht die Sache doch eigentlich, finde ich, in einer Weise schlicht, dass ich sie nicht teilen kann.
Wolfram Eilenberger war gestern zu Gast, der Philosoph und Publizist. Und der hat gesagt, also er findet es vor allem, weil er ans Schenken denkt, schwierig, wenn die Leute ihm nicht sagen, was sie haben wollen, weil sie sagen, sozusagen, sie haben ja schon alles und da muss man sich selber was ausdenken. Haben Sie Schwierigkeiten, die Menschen zu beschenken, so dass es ihnen gut tut und den Beschenkten?
Naja, ich hoffe immer, dass ich etwas finde, das den Beschenkten gefällt. Das bedeutet ja, wenn man gesagt bekommen muss, was man schenken soll, dann ist man an dem Beschenken ja nicht sehr nah dran, weil man gar nicht weiß, was der sich
wünscht.
Ja,
oder man ist perfektionistisch und will auf jeden Fall das Richtige treffen.
Ja, man kann ja auch etwas schenken, von dem man denkt, es wäre schön, wenn der andere das hätte.
Mhm. Könnte natürlich sein, dass der andere es gar nicht schön findet.
Ja, das ist immer das Risiko des Schenkens. Ich würde sagen, man sollte das Schenken weder in der einen Richtung noch in der anderen überbewerten. Man kann es als eine Geste nehmen und dann findet man eigentlich für jeden etwas, das er gerne hätte.
Marina Münkler sagt das hier in Deutschlandfunk Kultur. Marina Münkler hier zu Gast. Frau Münkler, gleich nach den Nachrichten geht es bei uns nochmal natürlich um den Lockdown, um die uneinheitlichen Regelungen in Sachen Lockdown in den Ländern. Ja, die Bayern haben natürlich schon einige Maßnahmen verkündet. In Sachsen soll es ab Montag einen Lockdown geben. Und ja. Sie haben ja in dieser Sendung gesagt, Sie fänden gut, wenn das einheitlich für das ganze Bundesgebiet gelten würde.
Ja, das fände ich wichtig, weil es irritiert die Leute doch und es führt doch auch zu der Auffassung, naja, wenn die anderen das nicht für nötig halten, ist es denn wirklich nötig? Ist es nicht übertrieben? Und das würde man verhindern, wenn man einen einheitlichen Lockdown macht. Und ich glaube, dass wir ihn brauchen.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Meinungen und Thesen. Vielen Dank dafür.